fängt was Neues an. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die ich hier weiterbringen möchte. Ich mache die ganze Osterzeit jetzt immer mit der Kreuzigung und Auferstehung und Jesu Höllenfahrt und. Waren gute, tolle Themen. So, mit Ostern fängt was total Neues an. Gott beginnt ein neues Programm. Ich möchte aber zuerst einmal euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch um 16 Uhr haben wir ein gutes Thema. Ich denke, das Thema ist sehr wichtig. Du sollst aufwachen. Du sollst aufstehen. Und hier ist das Thema der Segen des Positiv oder der positiven Gedanken. Denk negativ und du wirst negativ ernten. Denk positiv und du wirst Positives ernten. Das ist also um 16 Uhr. Um 18 Uhr werden wir Schluss machen und um 19 Uhr, wir werden versuchen, wieder unser Keksstunde zu machen. Also ich lade euch ein, wer zu der Keksstunde kommen möchte, ist ganz herzlich eingeladen. Er sollte schwer sein, sollte frei sein, sollte ungeniert und ungezwungen sein. Aber ich möchte, dass du Kekse mitbringst. Zu einer Keksstunde gehört Keksstunde. Und ich habe Silvia gebeten, dass sie das macht. Also gibt es der Silvia eure Kekse ab. Nicht, dass sie alles aufisst. Aber abgeben, so damit wir uns auch einteilen können für nachher, für später, denn wir möchten versuchen, ab und zu mal oder regelmäßig diese Keksstunde zu machen. Und wer mitarbeiten möchte in der Küche, auch sich bei ihr melden, so dass da ein bisschen Ordnung kommt. Dann ist es außer der Reihe. Die anderen Arbeiten sind alle irgendwo eingeteilt, aber die Keksstunde. Ich habe noch keinen richtigen Namen, das ist deshalb für mich Keksstunde. Weißt du, in der Schweiz habe ich von Schweizer gehört, Suppenessen. Weißt du, Suppenessen. Und die haben, wie die Geschäftsleute das machen, zur Mahlzeit, dann essen sie, dann singen sie und dann beten sie. Und dann bei der Suppe, ganz einfache Suppe ist dort gewesen. Also nichts Außergewöhnliches. Aber man kann das zur Mission einsetzen. Suppenessen. Und wir machen Keksessen. Kekse kann Salzstangen bringen, ist was das auch ist. Und wir sammeln das und ja, wir werden eine gute Zeit haben. Gemeinschaft, Fragen beantworten, miteinander diskutieren. Das letzte Mal haben wir eine Runde miteinander gesprochen, einander ausgetauscht, mal ein bisschen kennengelernt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir ein bisschen Gemeinschaft untereinander haben. Nicht nur Halleluja, lieber Heiland, guten Tag, Herr Jesus, Heiliger Geist, aber wir wollen auch guten Tag zueinander sagen. Das nur nebenbei. Dann geht's weiter am Freitag, 19 Uhr. Gott gibt uns eine zweite Chance. Wenn Plan A versagt, ist Plan B da. Und ein amerikanischer Bruder hat mir geschrieben, der liebe Gott hat so viele Buchstaben im Alphabet. So, du kannst die nächsten Buchstaben auch nehmen. Wenn C versagt, nimm D. Wenn D versagt, nimm E. Wenn E versagt, nimm F. Wenn F versagt, nimm G. Plan G und so weiter. Mach weiter. Gott arbeitet weiter an uns und er ist ein gnädiger Gott. Dann am Samstag um 11 Uhr Frauenbrunch. Das Thema wird sein innere Schönheit. Wird Angelika Amen sprechen. Sie ist eigentlich uns kein Unbekannter. Sie hat das letzte Mal über Esoterik hier gesprochen. Und diesmal wird sie über Schönheit gesprochen, weil das auch ihr Beruf ist. So, also, sie arbeitet in dieser Branche. Und, da wurde mir gesagt, ihr sollt was Deftiges bringen. Ich weiß nicht, was deftig ist, aber Peperoni vielleicht. Das wäre was Deftiges. Was Scharfes wollen die. Ich weiß nicht, an einem Brotaufstieg. Und ich weiß nicht, wer da die Küche macht. Wanda, machst du da die Küche? Machst du da die Küche, okay? Dann machst du. Und wenn ihr was habt, gebt es bei der Wanda ab. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir so ein System hinkriegen und Wanda, du hast dann die Verantwortung und guckst, dass es läuft. Bei dem Frauentreff muss halt ein bisschen zeitiger da sein und Renate wird dir auch dabei helfen und so weiter. Okay, vielen Dank. Dann, was mache ich weiter hier? Abends habe ich dann einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Weißt du, ich habe so gemacht, dass ihr unbedingt kommen müsst. Ich will ja auch euch haben. Nicht nur, dass ihr ihrem Frauentag seid, sondern auch da. Und Angelika Ament wird auch Sonntagmorgen Zeugnis geben von ihrem Leben, wie Gott sie geführt hat, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und vielleicht hast du auch ein Zeugnis gehört. Wir werden so ein Zeugnisabend machen oder Zeugnisgottesdienst machen, dass hier die Botschaft ist oder das Thema ist, was die Zeugen Jesu berichten, nicht Jehovas Zeugen. Du bist ein Zeuge Jesu Christi. Du, wenn du den Heiligen Geist hast, in der Bibel heißt es, ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen von Jesus erzählen, von Jesus berichten. Was ist Jesus? Wir werden da also, ich denke, einen schönen Gottesdienst haben. Das nur nebenbei, in dem so ein Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf. Mit Ostern fängt was Neues an. Halleluja. Bist du froh, dass Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt? Nach der bolschewistischen Revolution in Russland, da hat ein Kommunistenführer den Leuten auf dem Dorf irgendwo ganz deutlich und also mit vielen Worten und Vorzügen bewiesen, dass Marxismus das Beste ist, dass nichts Besseres gibt es als Kommunismus und so weiter. Und er wollte den Leuten beweisen, auf dem Dorf, Religion ist Opium fürs Volk und dergleichen, und versuchte die Leute vom Dorf, die noch gläubig, religiös waren, vom Glauben wegzubringen. Und nach einer langen propagandistischen Rede sagte der Kommunist dann zu dem Leiter des Christen, der auch dabei in seiner Versammlung war: Ich gebe dir 5 Minuten für eine Gegenbegründung, für, dass du etwas dagegen sagen kannst, nach dem, was ich alles hier so erzählt habe. Und darauf steht der Bruder auf und sagt dem Kommunisten: Wissen Sie, ich brauche keine 5 Minuten, mir reichen 5 Sekunden. Und dann steht er auf, dreht sich zu dem Dorfbewohner zu seinem Ort und sagt: Der Herr ist auferstanden. Und plötzlich rufen alle: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und da konnte der Kommunistenführer nach Hause gehen. Weißt du, das ist der beste Beweis, dass Volk antwortet: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung Christi ist ein Geheimnis, aber es wird über 100 Mal in dem Neuen Testament erwähnt und Bezug genommen auf die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu ist am besten historisch bewiesen. Das ist eine große Wahrheit, die kannst du nicht leugnen. Wir haben so viele Zeugen, und ich werde versuchen, heute Morgen ein bisschen darauf einzugehen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist nicht nur auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Gott hat das Wunder getan. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Jemand fragte mich heute diese Woche und sagte: Ist Jesus selbst auferstanden? Hat ihn der Heilige Geist auferweckt? Hat ihn der Vater auferweckt? Wie ist er aus dem Grab rausgekommen? Die Trinität war aktiv. Gott hat ihn auferweckt. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, macht auch uns sterbliche Leiber lebendig. Und der Herr ist auferstanden, denn er war Gott. Weißt du, wir müssen die Trinität verstehen. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Der Herr ist alles in einem. Er ist König, Priester und Prophet. Gott macht lebendig. Hier hat Gott, niemand musste Gott nachhelfen oder Gott hat niemand gebraucht. Er holt mir den Jesus aus dem Grab. Endlich mal, dass er rauskommt. Zieht ihn, zerrt ihn. Nein, der Herr ist von selbst auferstanden. Er hat die Kleider schön zusammengelegt, die Binden, die einen da und die anderen dort. Und muss vorstellen, der war ja eingesalbt nach jüdischer Art und Ritus. Und er hat das alles hingelegt und er ist auferstanden. Von innen hat er den Stein weggewälzt und er war draußen. Keine Nachhilfe hat der liebe Gott gebraucht. Niemand kann sagen: Ich habe Jesus auferweckt. Ich habe Jesus lebendig gemacht. Wir können Jesus verkündigen, aber sonst nicht. Ostern ist kein Menschenwerk. Die Kreuzigung Jesu, die Grablegung, das waren Menschenwerke. Da hat Gott Menschen gebraucht. Oder Menschen haben Jesus missbraucht. Es gab gute Werke und schlechte Werke von Menschen. Aber bei der Auferstehung, da musste man sogar das Grab bewachen, damit er ja nicht rauskommt. Überleg einmal, was da passiert. Was die römischen Soldaten sich dachten: Wir müssen eine Leiche bewachen, aber was kann uns eine Leiche antun? Sie mussten das Grab versiegeln, dass Jesus nicht aufersteht. Könnt ihr sowas vorstellen in der Geschichte? Aber der Auferstandene, der hat sich nicht geschert um die Wachen. Als er auferstand, lagen die wie tot zu Boden. Weißt du, die Frauen waren dann auf dem Weg, ihn zu salben, aber Jesus brauchte keine Salbung mehr. Er war schon gesalbt, er war schon auferweckt, er war schon lebendig. Und die Frauen auf dem Weg, die diskutieren: Wer wird uns den Stein wegwälzen? Vielleicht hast du auch so ähnliche Probleme. Wer nimmt mein Problem weg? Wer nimmt mir die Krankheit weg? Wer nimmt mir die Sorgen weg? Und so weiter. Und ehe sie hinguckten, da war alles schon erledigt. So schnell geht die Auferweckung, so schnell geht das Wunder Gottes, so schnell passieren die Wunder Gottes, so schnell werden Steine weggewälzt. Und die lieben Schwestern haben keine Ahnung gehabt, das Grab ist bewacht, das Grab ist versiegelt. Ihr hättet sowieso gar nicht hinkommen zu diesem Jesus. Aber der Herr hat vorgesorgt. Der Herr hat vorgesorgt. Da steht ein Engel und sagt: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Die Juden hatten Angst vor einem lebendigen Heiland. Oh, die armen Kerle. Die tun mir herzlich leid. Die hatten Angst vor einem lebendigen Heiland. Weißt du, die haben allerhand Argumente gehabt, solange Jesus lebte und so weiter. Du bist kein Prophet, du bist ein Galiläer, du bist ein Sünder. Aber jetzt sind ihnen alle Argumente ausgegangen. Der lebt, der Tote lebt. Der Tote lebt. Was für eine Blamage für die frommen Geistlichen damals. Um die Wichtigkeit der Auferstehung weiß der Teufel am allerbesten. Er versuchte von Anfang an irgendwie zu verhindern, damit er ja nicht aufersteht. Deshalb das Grab versiegeln. Lass das Grab bewachen. Wir haben gehört. Also die haben schon gehört, was Jesus gepredigt hat, aber sie haben es nicht geglaubt. Wir haben gehört, er hat gesagt, er wird am 3. Tag auferstehen. Die Befürchtung der Juden wurde wahr. Die Auferstehung Jesu hat einen Schlussstrich unter dem Judaismus gesetzt, unter die Werke des Teufels, unter den ganzen frommen Phrasen. Weißt du, es gibt so viele frommen Phrasen. Ja, bisher ist noch niemand zurückgekommen. Heute wissen wir, da ist einer zurückgekommen. Das ist Jesus Christus. Und er lebt immer noch, nach 2000 Jahren. Der ist immer noch nicht untergegangen. Aber du siehst diese Proleten, die sagen, ja, da ist noch niemand zurückgekommen. Ich möchte hier einen Beweis anlegen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was für ein Schock. Was für ein Schock war das für die Juden damals, für die hohen Priester. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Kannst du das vorstellen? Das Grab ist leer. Für die Geistlichen, für die Selbstgerechten, für die Scheinheiligen, für die, die Jesus gekreuzigt haben. Ja, wo ist er denn? Das Grab ist leer. Und die haben das nachher teuer bezahlen müssen sogar. Die haben also die Kriegsknechte bestochen. Sagt ihnen, als wir schliefen, kamen seine Jünger und haben gestohlen. Wahnsinn, wenn jemand ein bisschen Grips hat und ein bisschen denkt, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Das Grab war bewacht und versiegelt. Da stand das ganze römische Imperium dahinter. Weißt du, was haben dann die Leute gedacht, die Menschen, die Jesus verleugnet hatten, die Jünger, die sich versteckt haben aus Furcht vor den Juden, der ist auferstanden. Wenn der uns jetzt begegnet, der Auferstandene, Judas, was hat Judas wohl gedacht? Der ist auferstanden, Petrus, ich habe ihn verleugnet. Oder die Jünger, ich bin ihm weggelaufen. Es muss ja peinlich gewesen sein für alle Anwesen, für die Menschen. Die Auferstehung Jesu ist eine Peinlichkeit für die Gottlosen und Sünder und lauen und trägen Christen gewesen. Weißt du, der Herr lebt, der Herr sieht alles. Der geht sogar durch verschlossene Türen. Durch die Wand kommt er. Weißt du, jetzt kann überall der Auferstandene auftauchen. Plötzlich ist er da. Und so war es auch. Da ist doch der Thomas und sagt, ich glaube nicht. Ach, das ist alles Weibergeschwätz. Alles nur Weibergeschwätz. Ich glaube das nicht. Und plötzlich steht Jesus und sagt, Thomas, komm mal her. Stell mal vor, du stehst im Gottesdienst, du denkst, also der kennt mich nicht, niemand kennt mich, niemand weiß mich, die wissen nicht, wo ich herkomme. Und plötzlich steht Jesus vor dir und sagt, komm mal her, du bist es. Zachäus, komm runter. Plötzlich weiß der Herr, wie du heißt. Thomas, komm mal her. Naja gut, den Thomas hat er gut gekannt. War ja lang bei Jesus dabei. Was für eine Peinlichkeit. Und sagt, ja, Herr, wenn ich nur die Finger in deine Wunden legen darf. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, Auferstehung ist ein ganz heikles Thema. In Apostelgeschichte 24, Vers 14 bis 16, als der vom Felix steht und vor der Agrippa, vom König Agrippa, und dann fängt er über die Auferstehung zu reden. Es gibt eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Dann sagt Agrippa, Paulus, geh schnell wieder in deine Zelle. Felix sagt, geh in deine Zelle, der Glückliche, Felix der Glückliche, geh wieder in deine Zelle. Weißt du, der hat die Hosen voll gekriegt. Als sie hörten, er ist auferstanden und es gibt eine Totenauferstehung, der für Gerechte und Ungerechte, und das waren korrupte Menschen. Korrupte Menschen kriegen Angst, wenn sie hören, es gibt eine Auferstehung der Toten. Und Paulus fing an, darüber zu sprechen, geh mal für dieses Mal. Und es gab kein zweites Mal. Weißt du, Leute wissen ganz genau, wenn Jesus aufersteht und wenn es da eine Auferstehung gibt für Gerechte und Ungerechte, da kommt alles raus. Wer hat den Barschel ermordet, wer das ermordet und den ermordet, da kommt alles raus mit einem Schlag. Weißt du, da können sich die Leute nicht mehr Spuren verwischen und verstecken, da wird alles offenbar. Die ganzen Verschwörer und so weiter, die so jemand so auf die Seite geschafft haben und dann erzählt haben, der hat Lungenentzündung gehabt oder irgendwas anderes, das wird alles nicht mehr zählen. Da, wo man jemanden vergiftet hat, die ganze Korruption, da bekam Angst, als er hörte. Oder da bekommen alle Leute Angst. Hör mal, es gibt eine Auferstehung. Es kommt alles raus. Ostern ist nur der Prototyp für eine gewaltige Sache, für die allgemeine Auferstehung der Toten. Einer ist auferstanden, einer ist zurückgekommen und einer weiß alles und einer sieht alles. Denn in der unsichtbaren Welt sehen die Leute alles, was hier passiert. Alle Gräber, heißt es, werden sich einmal öffnen. Alle Gräber auf dieser Welt, die werden sich öffnen. Egal, wo die Leute begraben sind und wie sie begraben sind. Jesus ist nur der Anfang der Neuschöpfung Gottes, der neuen Epoche, neuer Zeit. Er ist der Erste, der Prototyp. Alle Gräber werden sich öffnen und die Welt wird Schrecken erfassen. Verstehst du, Leute, die man einfach in den Tod getrieben hat, die ganzen Feldherren und Generäle, da wird man ihnen kein Denkmal mehr setzen, wie bei uns hier im Tiergarten. Da, weißt du, da stehen nur für die Soldaten, Offiziere und Mächtige, da steht nicht für irgendwelche andere Leute, nur für Kriegsherren stehen da Denkmäler. Und da werden die alle blamiert werden. Ihr habt uns in den Tod getrieben. Ihr habt gesagt, ihr kämpft für Vaterland. Und für Gott. Aber alles nur Lug und Trug. Und weißt du, da wird es rauskommen, dass so viele gar nicht natürlichen Todes gestorben sind. Da wird es rauskommen, dass so viele nur in den Tod gehetzt worden sind, durch Stress oder was auch immer ist. Es wird auch herausstellen, dass so viele heimlich beseitigt worden sind. Wenn die alle lebendig werden, alle Gräber werden sich öffnen, alle. Von Adam bis zum Antichristen. Alle Gräber werden sich öffnen. Und dann werden die Mörder, da werden sie plötzlich den Mördern gegenüberstehen, den Verbrechern gegenüberstehen. Warum sie Herzinfarkt bekommen haben oder den Unfall. Oder weißt du, da wird die Diana plötzlich erfahren und kennen, warum sie beseitigt wurde von der Queen oder vom englischen Haus oder von wem auch immer, wie der Unfall zustande kam. Du, da kommt die Wahrheit ans Licht. Ich warne euch. Also wir brauchen hier uns gar nicht vormachen, es gibt eine Auferstehung der Toten. Jesus ist der Erste. Und das ist der Beweis. Da ist jemand zurückgekommen. Und alle werden noch zurückkommen. Auch die, die nicht glauben wollen, dass sie zurückkommen. Der Agrippa und Felix. Nein, geh. Paulus, wenn das wirklich wahr ist. Weißt du, die Leute wollen alles hören. Philosophien und Weisheiten und alle möglichen Phrasen. Aber als Paulus in Athen den Weisen predigt, du, es gibt eine Auferstehung der Toten. Dann sagt, was will der Lotterbube mir erzählen? Die wollen es gar nicht wahrhaben. Die Wahrheit der Auferstehung wollen die Weisen und Klugen nicht wahrhaben. Denn da wird ihre Dummheit offenbar. Was will der Lotterbube? Eigentlich sind sie die Lotterbuben, die gaukeln und den Leuten etwas verzapfen, was gar nicht wahr ist. Sie hörten von der Auferstehung und sie konnten das nirgendwo einordnen. Wenn die Toten auferstehen, wird die Geschichte neu geschrieben werden müssen. Da werden die ganzen Lexikons in den Müll geworfen. Das ist alles Lug und Trug. Wie der zu Tode kam, ob der und so weiter. Weißt du, das ist, man kann so viel erzählen. Da werden die ganzen Künstler, ob Mozart oder Schiller und so weiter, die vergiftet oder auf Seite geschaffen worden sind. Weißt du, man hat, das waren große Künstler, weil sie die Freimaurer verraten haben. Hat man ihnen vielleicht Gift gegeben oder was anderes. Die sind beseitigt worden, anonym bei Nacht und Nebel beerdigt um 12 Uhr nachts. Keiner weiß, wo sie genau liegen. Und dann gibt man Straßen für sie, dann benennt man Plätze für sie, Schillerplatz, Mozartplatz und was weiß ich. Aber alles Lug und Trug nur. Die ganzen Verschwörer, die werden blamiert. Liebe Freimaurer, macht euch gefasst, da kommt alles raus, ihr lieben Verschwörer, kommt alles raus. Mit Ostern wird alles offenbar, wird plötzlich ans Licht, da kommt raus, was drin ist, was unter der Erde ist, so wie im Frühling plötzlich sprießt es alles. Mein Thema ist, mit Ostern fängt was Neues an. Hier beginnt Gott zu regieren. Hier bricht die Wahrheit durch. Die nackte Wahrheit. Jesu Ostertag, Jesu Auferstehung ist nur der Anfang einer gewaltigen Demonstration Gottes. Das Größte, was es überhaupt gibt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In Johannes 5, 28, 29 steht, Jesus sagte, die Stunde wird kommen, wo alle, die in den Gräbern liegen, seine Stimme hören werden. Alle, die in den Gräbern liegen. Jahrtausende. Stellen wir vor, die Mumien hier im Pergamonmuseum, plötzlich stehen die auf und marschieren durch die Halle. Die Nofretete oder irgendein anderer Pharao, plötzlich sind sie wieder alle da. Alle, die je gelebt haben. Alle, die seine Stimme hören, die werden aus den Gräbern hervorkommen. Hier wollen sie nichts von Jesus hören. Hier haben sie ihre Ohren zugehalten und gesagt, wir wollen nichts. Sie haben hier keine Notiz von Jesus genommen. Aber hier, wenn der Sohn Gottes kommt und dann diesen Planeten, dieser Auferstandene, diesen Planeten Erde noch einmal betritt, dann werden sie seine Stimme hören und die Gräber werden sich öffnen. Stell dir mal vor, da gibt's noch einen Ostertag. Dann ist der Friedhof kein Friedhof mehr. Dann ist es Treffpunkt, ein Sammelpunkt. All der, die je gelebt haben und wo sie gelebt haben. Hier wollten sie nichts mit Jesus zu tun haben. Hier haben sie ihn ignoriert. Hier sind sie aus dem Weg gegangen. Hier haben sie ihn gehasst. Hier haben sie ihn beleidigt und verspottet und verhöhnt oder ans Kreuz geschlagen. Aber plötzlich stehen sie vor Jesus. Und auf 1000 Fragen können sie keine Antwort geben. Und sie werden seine Stimme hören. Und sie werden hervorkommen, auferstehen. Die einen, die Gutes getan haben zum Leben und die Böses getan haben zum Gericht. Sie werden auferstehen. Leute, stellt euch mal vor. Die, die euch Böses getan haben und schon weg sind, die werden auferstehen. Die euch eure Rechnungen nicht bezahlt haben, die werden auferstehen. Die euch ausgeraubt haben, die werden alle auferstehen. Die euch betrogen haben, belogen haben, euch verletzt haben, euch verwundet haben, euch schlecht gemacht haben, die werden alle auferstehen und müssen plötzlich vor Gott stehen. An jenem großen Ostertag werden alle seine Stimme hören und alle werden glauben müssen und es wird kein Entfliehen geben. So wie du jetzt von der Schwerkraft an die Erde angezogen bist, so werden die wie von einem Magnet angezogen vor dem Herrn stehen und nicht weglaufen. Die Auferstehung wird dann ein Muss sein. Nicht darf, ich kann, vielleicht wird es eingeben. Die Auferstehung wird ein Muss sein. Stell dir mal das vor. Egal, ob du dich verbrennen ließ oder von Würmern gefressen wurdest, ob du im Meer verschollen bist. Bin Laden wird auch kommen. Verstehst du? Und plötzlich wird er da vor den Amerikanern stehen. Plötzlich wird Bin Laden auch aus dem Meer herauskommen. Das Meer gab die Toten und die Hölle gab die Toten. So steht es in meiner Bibel. All die, die Bomben zerfetzt haben, die in Hiroshima verbrannt worden sind, verschmolzen worden sind, die werden alle auferstehen. Und dann werden sie sagen, ihr Amerikaner, ihr habt uns diese Friedensbombe geschickt. Das sollte Frieden bringen, ihr habt uns zerstört. Und es wird eine Gegenüberstellung sein. Es gibt kein Ein drinnen vor der Auferstehung, vor der großen Auferstehung. Und deshalb, Ostern ist eine Realität. Da hilft kein Siegel, da hilft keine Armee, da helfen keine Soldaten, da helfen alle Lügen nicht einmal. Kannst noch so viel Geld geben, kannst es nicht aus der Welt schaffen. Alle Sozialisten, alle Atheisten, alle Antireligiösen, die werden alle auferstehen. Stell dir mal vor, die werden alle auferstehen. Alle, die das Leben nach dem Tod verleugneten, da wird nicht gefragt, glaubst du an die Auferstehung? Alle Knie werden sich beugen müssen, alle Zungen werden bekennen müssen, dass er der Herr ist. Gott segne sie. Gott hab Gnade mit ihnen. So wie du nicht gefragt worden bist, willst du geboren werden. Ich bin nicht gefragt worden, mich hat niemand gefragt. Ich bin gezeugt worden und bin geboren. Und jetzt bin ich da. Und so wie du nicht gefragt worden bist, dass du, ob du geboren werden willst, so wirst du auch nicht gefragt, ob du auferstehen willst. Du wirst auferstehen. Weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Der Tod ist nicht mehr da. Der Tod ist überwunden. Alle Gräber werden sich öffnen. Da wird nicht viel diskutiert. Oder da wird nicht demokratisch abgestimmt, wer ist dafür, wer ist dagegen. Es wird passieren. Weil es von Gott festgelegt ist, von der Ewigkeit her. Gott weiß, wo jeder Einzelne liegt. Auch wenn deine Knochen zerfetzt und zerstreut sind in alle Herren Länder. Hör die Geschichte von Hesekiel. Er sieht das Knochenfeld. Er sieht, da liegt der Knochen, Oberknochen, Unterknochen, Schädelknochen, alle möglichen Zehen. Und plötzlich spricht der Geist Gottes und die Knochen kommen zusammen. Und der Herr weiß, wo deine Gene ist, deine DNA ist, wo du irgendwo verstreut bist oder wo man versucht hat, dich auszulöschen und liquidieren. Er weiß, wo die ganzen Vermissten sind. Die Leute, die ihren Vater in Russland oder irgendwo an der Front verloren haben. Gott weiß, wo sie sind und er wird sie alle bringen. Plötzlich wird die Familie zusammen sein. Unglaublich. Vor dem lebendigen Gott gibt es kein Entrinnen. Mach dir nichts vor. In Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und alle, die unter der Erde liegen, sie werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben und etliche zur ewigen Verdammnis. Sie werden aufwachen. Das wird eine gewaltige Auferstehung sein, gewaltiger Tag. Das erste Grab, das hat man bewacht. Und Gott hat es von selbst geöffnet. Das ist der Moment, wo Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Die Auferstehung der Toten ist ein Teil der biblischen Verkündigung und unserer Verkündigung auch hier. Wir glauben an einen lebendigen Heiland. Kannst du Amen sagen? Der Heiland ist lebendig. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 21, Christus ist jetzt mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Jetzt hat der Tod keine Bedeutung mehr. Ist nur so, ja, wie Januar, Februar, März, April, Mai, so irgendein Stichtag in meinem Leben, aber nicht mehr und nicht weniger. Paulus schreibt im 2. Korinther, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird. Weißt du, das ist nur eine Bruchbude. Unser Körper, schau deinen Körper genau an, auch wenn er noch so schön ist. Auch wenn du jetzt zu unserer Schwester hier kommst, Angelika, und über die innere Schönheit hörst. Unser Körper ist eine Bruchbude. Weißt du, dieser wird zerbrochen, abgebrochen und du kriegst einen Palast. Das wird ein Tag sein, wo du dann glänzt und strahlst ganz in Weiß und Marmor oder was auch immer. Hier lese ich weiter, diese Hütte wird abgebrochen und so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, sondern das ist ewig. Jesus hat einen Körper gehabt, einen übernatürlichen Körper, aber er hat Hände und Füße gehabt, hat Wunden gehabt sogar. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Jesu Tod, sein Tod am Kreuz, hat den Teufel und den Tod und die Sünde und alles K.O. geschlagen. Und jetzt eins, zwei, es wird gezählt. Der Tod ist K.O. geschlagen durch Jesus Christus. Und das ist die Botschaft der Christen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist unsere Botschaft und das bleibt meine Botschaft auch. Ich werde auch davon immer mehr predigen und bin überzeugt, es gibt nichts Besseres und Schöneres und Größeres als die Auferstehung. Jesu Auferstehung und meine Auferstehung. Ich lebe, weil er lebt. Und schon der alte Hiob, 2000-3000 Jahre vor Christus, wusste, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er ist der, der sich als Letzter aus dem Staub erhebt und dann die Hölle zumacht und sagt, Teufel, ade. Er ist es. Wäre Jesus nicht auferstanden, 1. Korinther 15 solltest du lesen, wenn du dich mit dem Thema Auferstehung beschäftigst, wäre Jesus nicht auferstanden, da gäbe es diese Predigt nicht, da wären alle, die unsere Predigt glauben und so weiter, die würden verunsinn glauben, Blödsinn glauben, Dummheiten glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre dein ganzer Glaube nur Fantaserei und Spinnerei. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre Gott ungerecht. Wenn das nicht wahr wäre, dann wärst du einem Betrug auf den Leim gegangen. Dann wärst du noch in der Sünde, hättest keine Vergebung und würdest nie die Wahrheit erfahren. Aber Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden. Er hat uns gezeigt, es gibt noch eine Wiedergutmachung. Es gibt noch eine Wiedergutmachung von Gott. Und der Auferstehung war solch eine Wiedergutmachung. War solch eine Wiedergutmachung, dass all das, was der Tod einem genommen hat, wiedererstattet wird und wiedergegeben wird. Die Auferstehung Jesu oder unsere Auferstehung ist ein Teil der göttlichen Wiedergutmachung, der Aufarbeitung der Geschichte. Ich muss vorstellen, wenn plötzlich die Leute auferstehen, wie in Südafrika, als Nelson Mandela dieses großes Treffen machte und dann die Hasser, also von Weiße und Schwarze, wenn die dann zusammenkamen und so weiter, die mussten gegenüberstehen. Und dann Mörder und Peiniger und so weiter, die mussten dann gegenüberstehen, Rede und Antwort. Und so etwas wird sein. Plötzlich wirst du deinem Widersacher gegenüberstehen und vielleicht bist du auch ein Widersacher gewesen. Vielleicht hast du auch Rufmord begangen. Vielleicht hast du auch dich irgendwo vergriffen. Und vielleicht hast du auch etwas irgendwie Unrecht getan. Plötzlich werden wir gegenüberstehen. Auch wenn uns die Sünde vergeben ist. Wir werden gegenüberstehen, deinen Peinigern gegenüber. Und jetzt wird es sich zeigen, vergibst du oder vergibst du nicht? Kannst du es vergeben? Hast du es gelernt zu vergeben? Ist es vergeben oder nicht? Oder bist du noch voller Groll und Bitterkeit? Also wenn ich aufstehe, noch einmal. Weißt du, da stehst du schon mit einem Stein in der Hand und sagst, wenn ich den sehe, den werde ich sofort auf der Stelle steinigen. Aber so ist die Geschichte. Und forderst Rache. Weißt du, die Frage wird sein, hast du gelernt, in Frieden zu leben, denn die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen. Agrippa und Felix bekamen Angst, als sie hörten, es ist Schluss, wenn es die Auferstehung gibt, es ist Schluss mit der ganzen Spurenverwischung, mit der ganzen Geheimnistuerei, es ist Schluss, alles so zu verdecken. Und Deutsche sind Spezialisten mit Verdecken, man redet nicht darüber, aber da kommt alles zur Sprache. Bei der Auferstehung der Toten kommt alles zur Sprache. Da kannst dich nicht freikaufen oder da irgendjemand sagt, falsche Zeugen auftreten. Gegen Jesus sind falsche Zeugen aufgetreten, aber die sind alle entlarvt, sind alle bloßgestellt. So wie niemand damals das erste Ostern verhindern konnte, so kann niemand das letzte Ostern verhindern. Die Auferstehung der Toten insgeheim. Paulus wendet ein ganzes Kapitel im 1. Korinther 15 über die Auferstehung. Du kannst unser Bibelschulmaterial am Büchertisch kaufen oder im Internet runterladen. Und da kannst du studieren, gerade Kapitel 15 von der Auferstehung. Da arbeite ich das noch gut auf, versuche ich das, was ich hier nicht kann. Die Auferstehung war nötig zu deiner und unserer Rechtfertigung, zu der Rechtfertigung Jesu, dass er wirklich der Sohn Gottes war. Wäre er nicht der Sohn Gottes, gewesen, hätte das Opfer vor Gott nicht gereicht, wäre er auch nicht auferstanden. Aber Gottes Wohlgefallen lag auf ihm. Und deshalb ist er auferweckt worden. Und du hast jetzt auch ein Argument dafür, weil Jesus auferstanden ist, werde auch ich auferstehen, werde auch ich leben. Heute kennen wir den Weg der Auferstehung. Jesus ist uns nur vorausgegangen, ihr Lieben. Nur vorausgegangen. Wir müssen nur in seine Spur folgen. Und dann werden wir das Ziel erreichen. Dann wird es uns gut gehen. Jesu Auferstehung ist die Grundlage unserer Auferstehung. Wäre er nicht auferstanden, gibt es für uns keine Auferstehung. Zwischen der Kreuzigung und Ostern liegt das Grab Jesu. Jesus lag im Grab von Josef von Arimathea. Hier fand er seine letzte irdische Ruhestätte. Und dieses Grab ist zu einem Denkmal geworden. Das Grab ist leer. Brüder und Schwestern, das Grab ist leer. Hier fand Jesus, der Sohn Gottes, seine letzte Erniedrigung. Der Tod hat gedacht, jetzt hat mich gesiegt. Der Teufel hat gedacht, ich habe jetzt gesiegt. Von wegen. Das Grab ist leer. Er erstieg das Grab und plötzlich war er draußen. Und von einem Augenblick zum anderen ist er der Ewige, der Bleibende. Jede Erfahrung, jede Lebensnot teilte Jesus mit uns Menschen mit, auch den Tod. Und weil Jesus im Grab von Josef von Arimathea war, musst du nicht mehr im Grab liegen. Du wirst auferstehen. Bist du froh? Bist du glücklich? Ich würde jubeln und sagen, Halleluja! Ich freue mich. Sein Tod war mein Tod. Sein Sieg war mein Sieg. Sein Triumph war mein Triumph. Das Grab hat Jesus von dem Tod gelöst und er hat uns befreit. Das ist diese Befreiung. Du musst nicht mehr sterben. Hör mal, was Jesus sagt. Wer an mich glaubt, der wird leben. Wann? Obgleich er stürbe. Der lebt. Ja, aber an der Totenauferstehung. Irgendwann mal sagt man dann nein. Jesus sagt jetzt, heute und hier. Du hast ewiges Leben. Dein Name steht im Buch des Lebens. Und die Gräber werden leer bleiben. Ostern ist eine große Wende, ein Wendepunkt. Weißt du, nichts Außergewaltiges. Weißt du, war am 9. November 1989, weiß man schon gar nicht mehr, wann das gewesen ist, als die Mauer geöffnet wurde. Weißt du, da kommt so ein Zettel, reicht jemand einen Zettel rüber. Ja, die Mauer ist durchlässig, also ihr könnt jetzt gehen in den Westen, also Reisefreiheit ist beschlossen. Und weißt du, nur einer hat sich verbabbelt im Fernsehen und plötzlich ist die Mauer gefallen und plötzlich stürmen sie alle zur Mauer und plötzlich wollen alle durch die Mauer und plötzlich muss die Mauer geöffnet werden und die Soldaten wissen nicht mehr, was passiert, wie sie reagieren sollen. Dann kriegen die Soldaten, die einst die Leute erschossen haben, kriegen Rosen oder Küsse. Wisst ihr noch, wie es am 9. November 89 war, als die Mauer sich öffnete? Nur ein Versprecher. Und die Mauer war weg. Natürlich nicht sofort abgebaut, aber die Mauer war durchlässig. Und genauso passiert Ostern. Die tödliche Wunde wird heil. Plötzlich kannst du raus in die Freiheit, in den Westen. Und wir wussten auch nicht, was uns passiert. Damals wohnten wir noch in Kreuzberg. Plötzlich, meine Kinder konnten nicht mal mehr nach Hause. Da war der Strom dazu vom Osten in den Westen. Also da mussten sogar die U-Bahnen geschlossen werden. Wer dabei war, der weiß es noch. Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Nur eine Meldung. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Nur eine Nachricht. Er ist nicht hier. Und das reicht. Das reicht. Er ist nicht hier. Selbst das versiegelte Grab konnte ihn nicht halten. Und das ist das große Problem. Die Juden konnten nicht beweisen, dass die Jünger Jesus geklaut haben. Denn sie haben weder den Dieb, der das geklaut hat, noch hatten sie die Leiche. Also sie hatten keinen Beweis. Wo ist die Leiche oder wer hat gestohlen? Nicht einmal Fingerabdrücke oder sonst was. Niemand war da. Er stand selbst auf. Die Jünger, die haben sich verkrochen. Sie haben Angst gehabt. 20 Jahre später, das ist noch gar nicht so lange her gewesen, erwähnt Paulus Augenzeugen, die das alles, den Auferstandenen gesehen haben, den lebendigen Christus gesehen haben. Die haben gesagt, 500 Leute haben ihn auf einmal gesehen. Muss es vorstellen. Der Auferstandene wurde von 500 Leuten auf einmal gesehen. Gut, sie sind nicht hypnotisiert worden oder irgendwelche Drogen genommen. Nein, es waren ganz vernünftige Menschen. Und dann sagt Paulus, und viele leben noch. Und wenn ihr wollt, könnt nach Palästina fahren und euch erkundigen, ob das wirklich wahr ist. 500 haben ihn auf einmal gesehen. Die Auferstehungslehre. Weißt du, wenn die Juden wussten nicht mal, was soll ich machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Sie selber glaubten ja sowieso nicht an die Auferstehung. Ja, vielleicht noch ein paar Pharisäer. Und die beschränkten sich, dass nur die Gerechten werden auferstehen. Aber die Sünder und Gottlosen werden nicht auferstehen. Die werden verbrannt. Vernichtet. Also, und die Sadduzäer, die Priesterkaste hat sowieso auch nicht geglaubt an die Auferstehung der Toten. Also, für sie war das kein Thema eigentlich. Aber jetzt kommen die Christen da. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Puh, das ist was Schlimmes. Man konnte nur an die Auferstehung glauben, weil die Gläubigen Jesus das verkündigt haben. Die haben gesagt, unser Heiland, unser Jesus lebt. Und ihre Predigt war nichts anderes als die Auferstehung. Natürlich war es denen lächerlich, jetzt noch keiner zurückgekommen. Aber weißt du, ständig, permanent, und das war gewaltig. Ich wünsche in meinem Gottesdienst würde heute passieren. Und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Jetzt im Geist, durch den Heiligen Geist, heißt es, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammeln. Was ist da? Ich bin mitten unter ihnen. Der Herr ist unter uns. Natürlich nicht mehr in dieser Art und Weise, wie er hier war, als er auf der Erde wandelte. Er war noch nicht verherrlicht. Er war noch nicht zu seinem Vater aufgefahren. Heute kommt er ganz anders zu uns, im Heiligen Geist. Und plötzlich haben Menschen Visionen, Gesichter. Sie sehen, sie erleben Jesus. Ein weiterer Beweis, dass Jesus auferstanden ist, ist die Entstehung der Gemeinde. Dass er wirklich auferstanden ist. Weißt du, die Apostel kamen mit großer Kraft Zeugnis. Und das waren alles gute Juden, religiöse Juden. Die waren alle bei Johannes den Täufer schon fromm und gläubig. Also die waren voll in der jüdischen Religion verwurzelt. Und man konnte sie jederzeit fragen. Also hör mal, was erzählst du Petrus da für Dummheiten? Der Herr wäre auferstanden. Weißt du, die Gemeinde, dass die Gemeinde existierte, war ein Beweis, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Gemeinde wäre nicht so schnell gewachsen, 3000, 5000 und viele Priester wurden sogar an dem Evangelium gläubig. Nach dem Tod Jesu, wenn du dir jetzt die Jünger genau anguckst, die waren völlig mutlos, verängstigt, niedergeschlagen. Sie waren als Staatsfeinde und Ketzer verteufelt. Und sie mussten ständig mit ihrem Tod rechnen. Und diese Leute bekennen mutig, er ist auferstanden. Und die Gemeinde war begeistert. Weißt du, die Gemeinde war so begeistert, dass sie ihren Gottesdienst nicht mehr am Sabbat gehalten haben, sondern am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Und das war damals im Judentum. Das waren Juden, die das gemacht haben. Die haben gesagt, Sabbat, vergiss es. Jetzt ist Sonntag, der Tag des Herrn. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. An diesem Tag haben sie die Auferstehung Jesu gefeiert. Jede Woche. Und am Sabbat haben sie gearbeitet. Kuh gemolken, Schaf geschoren, Haus gebaut. Für sie war das nicht mehr wichtig. Der Sabbat, plötzlich der erste Tag der Woche. Und das war voll im Judentum, im Urchristentum. Am ersten Tag der Woche, das ging durch die ganze Geschichte. Weil jetzt kommen Leute und sagen, ja, die Katholiken, der Konstantin hat den Sonntag eingeführt. Nein, die ersten Christen haben den Sonntag eingeführt. Am ersten Tag der Woche haben sich die Christen versammelt. Lies deine Bibel. Und dann hörst du mit dem ganzen adventistischen Quatsch auf. Da wirst du dann nicht mehr sagen, Sabbat, 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 Sabbat. Und sabbelst nicht mehr. Tut mir leid. Erst der Auferstandene hat sogar ihre Zeit verändert, alles neu. Die haben nicht mehr an dieser Tradition gehängt. Sie waren erlöst von der Tradition. Weißt du, wenn du den Auferstanden hast, steckst du nicht mehr in der Tradition. Du bist erlöst von der Tradition. Dann feierst du, ja gut, am Mittwoch. Den Tag des Herrn. Weil Jesus vielleicht da für dich auferstanden ist. Schon allein diese Veränderung der Jünger Jesu ist ein Zeugnis für die Echtheit. Weißt du, so ängstlich, so verzagt, so mutlos, so niedergeschlagen. Und guck mal, die 2 Emmausbrüder. Weißt du, wenn das 30 Jahre danach gewesen wäre, kann man diskutieren. Das war ein Vater Morgana oder ein Mythos. Und man braucht wirklich lange, bis eine Legende oder Mythos entsteht. So, aber dir gerade nach der Kreuzung, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Die sind niedergeschlagen, gehen auf den Weg nach Emmaus. Der Herr redet, geht sogar, spaziert mit ihnen mit. Sie diskutieren, sie machen Bibelstunde unterwegs, unterhalten sich über das Wort Gottes. Und dann sagt der Fremde, lasst mich weitergehen, ich habe noch etwas vor. Und dann sagt er, ja, es ist Abend, Sabbatabend, er wird nicht zu uns kommen, hier bleiben heute Nacht. Dann, ja, sagt er, ich komme mit. Der Herr hört, wenn wir ihn einladen, ihn kommen, bitten und so weiter. Dann geht er rein und bricht das Brot und plötzlich gehen ihm die Augen auf. Das ist der Herr, so wie wir damals das Abendmahl feierten vor 3-4 Tagen. Das ist der Herr. Weißt du, das Abendmahl ist kein Passamahl, vergiss den Schmarrn. Vergiss es. Abendmahl ist ganz was anderes. Abendmahl ist, wir essen sein Leib und trinken sein Blut. Das ist Sünde im Judentum. Weißt du, und das Abendmahl ist ein Zeichen für uns. Wir sollen überhaupt, wenn wir zusammenkommen, das Mahl feiern, als Erinnerung an Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Und nicht bei Auszug aus Ägypten. Ich war nicht in Ägypten als Sklave. Vielleicht in Russland. Aber nicht in Ägypten. So. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und da geben sie Zeugnis, sie sehen die Veränderung an Jüngern. Und dann rennen die beiden Emmaus-Jünger schnell. Brüder, ich muss euch sagen, heute ist uns der Herr erschienen. Und die haben erzählt, ja, ein paar Frauen haben uns erschreckt. Und Petrus hätte auch anscheinend seine Vision gehabt. Ja, und jetzt haben sie selber. Und wie viele Leute das erlebt haben, diese Auferstehung Jesu. Wie viele waren dabei? Weißt du, die Auferstehung Jesu ist nicht, du weißt nicht, ob Alexander der Große existiert oder nicht. Oder Cäsar. Wo er begraben liegt. Wir wissen viele Sachen nicht von Sokrates. Was weißt du von Sokrates und all diese griechischen Gelehrten? Aber von Jesus, da ist so viel, gerade von seiner Auferstehung. Da haben so viele Leute noch zu Lebzeiten das berichtet und festgehalten. Der Teufel versucht die Menschen zu verunsichern und so weiter, dass sie ja nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glauben und irgendwas sich einbilden und sich einreden. Dieser Trend ist da. Satan versucht durch Lügen und einfach zu beweisen, ja, Jesus ist nur ein Mythos. Oder dann kommen die Moslems und erzählen, ja, da haben sie einen Fremden gekreuzigt. Du, das kann gar kein Fremder gewesen sein. Das war ein echter Jesus von Nazareth. Und das hatte Pilatus ganz genau sich überzeugt. Weißt du, die Juden haben jahrelang geforscht, jahrelang ihn ausgehorcht. Wir haben gehört und wir haben gesehen und so weiter, ihm ständig Fallen gestellt, ihn ständig zu Fall bringen. Der Judas musste sogar mit einem Kuss exakt verraten, dass das ist, dass sie ja nicht einen Falschen kreuzigen. Die Juden hätten sich gehütet, einen Falschen zu kreuzigen und den entwischen zu lassen. Die haben schon den Richtigen gekreuzigt. Also das kannst du den Moslems sagen als Argument. Da ist der Richtige gekreuzigt und nicht ein Falscher oder Schein oder Allah hätte da ein Wunder getan und einen Falschen dort ans Kreuz gehängt. Nein. Es war der echte Jesus. Der Pilatus schrieb sogar noch mit einer Tafel, Jesus von Nazareth, König der Juden. Also es war eine politische Sache. Es war urkundlich beglaubigt, beurteilt und oder bewertet. Und dann, als dann Josef von Arimathäa und Nikodemus kommen und den Leichnam abholen wollen vom Grab, dann überzeugt sich der Pilatus, ist er wirklich tot, so schnell? Dann spießt der römische Soldat noch in die Seite und er war wirklich tot, also nicht ein Scheintoter. Manche glauben ja, der Josef von Arimathäa hat ihn losgelassen und jemand anders ins Grab gelegt. Da gibt es so viele Märchen, also ich könnte euch so viele Märchen erzählen, was die Leute erzählen für Dummheiten. Für mich ist der richtige Jesus ins Grab gelegt worden, denn die Frauen wollten sehen, wo er liegt. Und so weiter. Und es war im Grab von Josef von Arimathäa. Die Auferstehung Jesu ist phänomenal, gewaltig, großartig. Und dann, Satan ist gerichtet durch die Auferstehung, der Tod ist besiegt und entmachtet. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 54, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, wir haben den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Der größte Sieg der Weltgeschichte ist auf Golgatha passiert und dann natürlich Ostermorgen. Sterben kann jeder, aber auferstehen kann nicht jeder. Jemand hat mal gesagt, also wenn du eine neue Religion gründen willst, dann lass dich kreuzigen und steh am dritten Tag auf. Dann hast du eine neue Religion. Also wenn du eine neue Gemeinde gründen willst, geh diesen Weg. Dann funktioniert es. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also weil ihr das wisst, weil es eine Auferstehung gibt, dann weißt du, meine Arbeit ist nicht umsonst. Mein Predigen ist nicht umsonst, mein Beten ist nicht umsonst, mein Geben ist nicht umsonst. Unsere Arbeit, unser Glaube. Weißt du, die Leute können alles erzählen und Lügen verbreiten über einen, auch wenn die Leiche geklaut ist. Die können alles verbreiten, aber die Wahrheit kommt ans Licht. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich, unser Zeugnis. Weißt du, eigentlich, wenn das eine Lüge gewesen wäre, was im Neuen Testament steht, was die Apostel gepredigt haben, dann wäre es in ein paar Jahren alles untergegangen, verflacht, kein Mensch hätte mehr geglaubt und keiner wäre mehr in die Gemeinde gekommen. Aber die Sache war so, die sind erst recht gerannt. Innerhalb des ersten Jahrhunderts wurde das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Und dann, gesiegt hast du, o Galiläa, schreibt Konstantin. Pilatus hat also schon gewusst, wen er da am Kreuz hängen hatte. Denn Jesus ist bei 3 Gerichtsverhandlungen gewesen. Es war immer dieser Jesus. Bei Pilatus, beim Herodes und wieder zurück zum Pilatus und so weiter. Und bei dem Hohen Rat, auch die Geißelung, die haben nicht den Falschen ausgegeißelt. Die haben schon den Richtigen sich vorgenommen gehabt. Jesus ist richtig gekreuzigt worden. Und Jesus ist richtig auferstanden. Und Jesus ist richtig in den Himmel gefahren. Weißt du, und seine eigene Mutter steht unter dem Kreuz. Also, weißt du, und also zu sagen, das ist der Falsche, hängt dort. Die eigene Mutter muss wissen, das ist mein Bub. Die stand unter dem Kreuz, die Mutter Maria. Die wird noch ihren Sohn erkennen. Das, was Johannes sagt, das ist deine Mutter jetzt. Also, dieses Gespräch ist wichtig. Weißt du, so die kleinen Details im Evangelium, sie sind so wichtig, um Gottesleugner, Blindgängern und so weiter zu beweisen, das ist wahr. Bildet euch da gar nichts ein. Die Sache ist bewiesen, historisch, einwandfrei. Also selbst wenn du nicht den Heiligen Geist hast, du musst glauben, ob du willst oder nicht. Gut, eine Sache kann sich widersprechen. Aber dass sich so viele Sachen widersprechen und nicht stimmen, ist es unmöglich. Gerade in der Sache Jesu. Seine Mutter wird ihn bestimmt gekannt haben. Und seine Mutter war sogar am Pfingsten dabei. Und Maria war auch dabei. Diese Erwähnung so belanglos, dir nichts, mir nichts. Denn die Maria wusste, mein Sohn ist der Boss dieser Gemeinde. Und jetzt noch kommt noch dicker. Und gerade der Jakobus, der Bruder, der leibliche Bruder Jesu, der nicht an Jesus glaubte, wird zum Bischof der Gemeinde. Und das für 30 Jahre. Also da hätten sie doch den Jakobus durchnehmen. Ist es dein Jesus gewesen, der da erschienen dir ist oder nicht? Und er wird, der muss sagen, das war mein Bruder. Und dann auch Judas, also einer der Brüder Jesu, der hat auch Jesus gesehen. Jesus ist seinen Brüdern erschienen, nicht nur den Aposteln. Und weißt du, die wussten, das ist unser Jesus. Nicht ein Schein-Jesus oder ein irgendwie eine Vision, das war der echte Jesus. Lass dich nicht da irgendwie im Bären aufbinden. Wenn du so mit Gottlosen oder Freidenkern oder Spötter oder Ungläubige diskutierst. Es ist eine große Wahrheit. Du kennst Jesus und du weißt, wer Jesus ist und du sollst Jesus vertrauen von ganzem Herzen. Die Feinde Jesu kannten Jesus sehr genau. Die wollten nicht einen Fremden kreuzigen, die wollten schon den Echten. Und die wollten nicht, dass der Echte aufersteht. Und deshalb, weißt du, wenn es ein Falscher gewesen wäre, dann hätten sie nicht das Geld so viel aus dem Opferkasten genommen und da bezahlt, damit sie Lügen verbreiten, wenn es der Falsche gewesen wäre. Die wussten, das ist schon der Richtige. Die Auferstehung Jesu ist gut bezeugt. Sehr gut sogar. Und das merken wir durch die Reaktion der Jünger oder auch an der Reaktion der Juden oder auch an den vielen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und vor allem, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Etwas Neues beginnt. Jesus sagt, oder in der Offenbarung 21, das ist das letzte Wort, was so von Gott erklingt, siehe, ich mache alles neu. Mit Jesus beginnt etwas ganz Neues, eine ganz neue Gesellschaft, eine ganz neue Generation, eine ganz neue Zeit. Es beginnt was Neues mit Jesus. Jesus kam schon deswegen in diese Welt, und wir haben so schön gesungen, so viele Heilslieder gesungen. Deshalb ist Jesus geboren, deshalb ist er Mensch geworden. Und Hebräer 2 beschreibt diese ganze Menschenwerdung. Da heißt es, Christus wurde wie wir, damit durch seinen Tod dem Tod die Macht genommen werde. Und dem Teufel die Macht genommen werde und er uns erlöste von der Furcht des Todes und von der Knechtschaft des Teufels. Deshalb wurde Jesus Mensch und wohnte unter uns. Und Petrus, Jetzt, Petrus war ein Jude, ein hundertprozentiger Jude war er, ein echter Jude. Das war nicht ein dahergelaufener Jude, er war auch kein Proselyt, das war ein echter Jude. Und er bezeugt Jesus. Und er sagt, wir haben gesehen, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan, indem wir nicht irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln gefolgt sind, sondern wir sind Augenzeugen seiner großen Herrlichkeit gewesen. Wir sahen ihn. Johannes war auch dabei. Er schreibt in seinem Brief auch. Wir haben gesehen. Also, die bezeugen selber. Und die hätten wir alle fragen können. Also, die lebten ja noch alle, als die Auferstehung verkündigt wurde. Ist nicht erst, dass Paulus das alles erfunden hätte. Ein weiterer Grund, dass mit dem Ostern etwas ganz Neues begann ist und so weiter, und dass die Juden so dagegen kämpften und dergleichen ist, dass die Christen einfach die Auferstehung feierten. Die waren glücklich. Das ist keine heidnische Einrichtung. Ich glaube an den Auferstehung oder mit den Fruchtbarkeitskulten und was viele Leute versuchen zu deuten, zu erklären. Ja, das ist aus dem Hellenismus. Da ist viel übernommen worden. Nein. Das Grab ist leer. Was willst du noch machen? Kannst gar nicht mehr machen. Du bist baff, bist sprachlos. Matthäus 28, 11. Weißt du, da bestreiten sogar die Gegner Jesu, die leugnen nicht die Auferstehung, die und so weiter. Lies Matthäus Kapitel 28, die geben sogar Geld, damit das nicht publik wird, damit es nicht in der Zeitung kommt, nicht ins Radio, ins Fernsehen, damit man darüber nicht predigt auf der Welt. Die unternehmen alles, um das leere Grab, also das ist für sie schon ein harter Brocken. Sie haben keine Leiche und sie haben nicht einmal den, der die Leiche geklaut hat. Sie haben das nicht. Hinzu kommt noch dann die Begegnung vieler Zeugen oder die Menschen, wo Jesus begegnet sind. Stell dir mal vor, du begegnest Jesus auf der Straße. Und er spricht mit dir, so wie die Emmausbrüder. Ich bleibe zurück dort in dieser Zeit in der Urgemeinde. Und das ist kurz nach der Kreuzigung gewesen. Die ganzen anfänglichen Erscheinungen, die ersten Erscheinungen, Maria Magdalena, Petrus, dem Thomas. Der Thomas, der ungläubig war, der nicht glauben konnte, das ist ein großer Missionar mit einem Schlag geworden, der ganz Orient durchzogen hat bis nach Indien. Dann der Jakobus, der Bruder des Herrn. Und dann die Spätoffenbarung dem Apostel Paulus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus wusste ganz genau, weißt du, das war ein kluger Kopf. Der war kein Verrückter und kein Spinner. Und er hat nicht nur Visionen gesucht und so weiter. Er konnte schon gut unterscheiden, was eine Vision ist und eine Halluzination ist und so weiter. Er konnte ganz genau unterscheiden. Und er sagt, mir ist Jesus begegnet. Und die Liste von den Jesus-Erscheinungen, die ist gewaltig. Wenn du das willst, ich kann das geben. Maria Magdalena, Johannes 20. Oder die Frauen am Grab. Matthäus 28. Petrus. Lukas 24. Die Emmaus-Jüngern. Dann der Thomas und die anderen Aposteln. Und dann ist Thomas wieder anwesend. Dann erscheint er sieben Leuten, Johannes 21, am See Tiberias. Dann eine Menge auf einem galiläischen Hügel, 1. Korinther 15, Vers 6. 500 Gläubigen auf einmal. Dann Jakobus, 1. Korinther 15. Und dann den Elfen, also da ist Judas nicht mehr dabei, Matthäus 28. Und dann bei der Himmelfahrt, der Herr ist dabei. Apostelgeschichte 1, 3 bis 11, da ist der Herr dabei. Weißt du, der ist in den Himmel gefahren, die haben gesehen. Plötzlich ist er vor ihren Augen verschwunden. Die waren dort. Also die Auferstehung, das haben die Leute auf dem Ölberg gesehen. Und wenn die in Jerusalem im Tempel Gottesdienst gefeiert hätten und gesehen, was machen die Jünger Jesu dort auf dem Ölberg? Und das sind doch 14 oder 12 und so weiter. Und plötzlich hebt der Herr weg. Eine Wolke kam und nahm ihn weg. Das hätte jeder beobachten können. Die Himmelfahrt ist auch so ein schlagender Beweis, dass er in den Himmel gefahren ist. Dann Paulus, Apostelgeschichte 9, Vers 3 und folgende Verse. Dann der Stephanus sieht den Himmel offen und sieht Jesus stehen zur Rechten der Majestät Gottes. Apostelgeschichte 7. Und dann Paulus im Tempel erlebt noch einmal eine Erscheinung Jesu. Apostelgeschichte 22. Und dann jetzt noch ganz später, weißt du, der Herr erscheint seinen Aposteln, seinen Auserwählten, denen erscheint er. Er erscheint nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier, seinen Geliebten erscheint er. Er erscheint nicht den hohen Priestern und dem Pilatus. Er stellt sie nicht bloß, er lässt sie in ihrem Irrglauben. Aber er erscheint Johannes noch fast 60 Jahre nach der Kreuzigung. Er erscheint auf der Insel Patmos. Und ich sah den Herrn, seine Augen wie Feuerflammen. Offenbarung 1, Vers 10 bis 19. Und er sieht den Herrn, er kennt seinen Herrn, er sieht, wie der Herr unter den sieben Leuchtern wandelt. Und er erkennt Jesus. Mit Ostern fängt was Neues an. Mit Ostern fängt was Neues an, ihr Lieben. Weißt du, und schon allein die Aufrichtung der Jünger, sie waren entmutigt, niedergeschlagen, sie hatten ihren Glauben verloren, so wie wir hier gehört haben heute Morgen. Erschüttert im Glauben. Es ist gar keine Sünde, erschüttert zu werden im Glauben. Das ist Normalgang. Das ist also, wir müssen manchmal Leerlauf fahren. Und manchmal haben wir solche Phasen und Abschnitte in unserem Leben. Weißt du, und ja, die Jünger waren erschüttert. Und plötzlich von einem Augenblick auf den anderen waren die wie verwandelt, nicht mehr dieselben. Die ganze Jesusbewegung sah so aus, als wenn sie im Keim erstickt worden wäre. Die wären jetzt alle, haben sie alle versteckt, zerstreut und so weiter, gaben sich selbst auf, gingen wieder in ihre alten Berufen zurück und plötzlich über Nacht kommen sie wieder und stehen auf und predigen, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen haben. Und ihr, da habt ihn gekreuzigt. Also zuerst einmal den feigen Petrus und jetzt den mutigen Petrus. Da muss was dazwischen passiert sein. Da muss doch irgendjemand begegnet sein. Denn dir nichts, mir nichts, wäre sowas nicht passiert oder zustande gekommen. Da ist etwas geschehen. Und sie waren bereit dann für den Rest ihres Lebens ihr Leben zu lassen. Sie haben dann alles aufgegeben und sind dem Herrn nachgefolgt und haben ihn verkündigt. Und sie haben da nicht irgendwie einen Altersruhesitz am Mittelmeer bekommen oder so. Sie wussten ganz genau, auf uns wartet der Tod. Auf uns wartet der Tod. Und die meisten Jünger Jesu starben als Märtyrer. Die meisten. Oft hatten sie nichts zu essen, mussten im Freien schlafen, wurden ausgelacht, verspottet, ins Gefängnis geworfen. Und am Tag der Kreuzigung und dazwischen, da ist Trauer über sie hergefallen. Und Ostern, Freude. Da weinten sie vor Freude. Halleluja. Weißt du, das kannst du nicht mehr erklären. Da soll man jetzt lachen oder weinen? Also sie weinten vor Freude. Sie weinten vor Freude. Bei der Kreuzigung waren sie hoffnungslos. Und am ersten Tag der Woche waren sie gewiss ihres Heils, dieser Jesus lebt. Nur 3 Tage dazwischen. Also in 3 Tagen. In 3 Tagen kannst du nicht psychologisch so aufgebaut werden und moralisch so aufgebaut werden. Selbst wenn du Drogen nehmen würdest, wirken sie nicht immer so schnell. Weißt du, die Botschaft der Auferstehung. Weißt du, ein Mensch, der so tief erschüttert wird, wie diese Jünger erschüttert wurden, weißt du, die so schnell aufbauen und aufmöbeln, innerhalb von 3 Tagen. Und jetzt, ihr seid Zeuge des Herrn. Du kannst reden, so viel du willst. Da muss was passiert gewesen sein. Die müssen dem Lebendigen begegnet sein. Und als dann, weißt du, vorher zweifelten sie und dann wieder auf einmal mit großer Gewissheit geben sie Zeugnis. 3 Tage sind nicht ausreichend, um eine Legende zu schaffen oder einen Mythos zu kreieren. Es braucht Jahrhunderte, um einen Mythos zu machen. Und innerhalb von 3 Tagen erzählen sie, Jesus ist uns begegnet, Jesus ist uns erschienen. Die Jünger Jesu waren hochstehende Leute, religiös hochstehende Leute. Es waren keine Schwärmer und Spinner. Ich denke nur an Nathanael. Oh, ich glaube doch nicht alle Humbug. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und Jesus sagt, ein echter Israelit. Also glaub doch nicht, dass die ein Schwärmer, Phantasten waren oder irgendwie irgendwelche Leute, die welchen Visionen und Träumen nachgegangen wären. Die waren sehr kritisch. Jesus muss sie manchmal schelten, ihr Kleingläubigen. Also von wegen, dass sie jeden Spuk geglaubt haben, der Herr lebt. Die sind dem lebendigen Heiland begegnet. Halleluja. Und das war die Revolution. Das war das Große. Sie haben etwas Überzeugendes erlebt. Und das konnte ihnen niemand was nehmen. Weißt du, was man dir erzählt, kann man dir gut ausreden. Aber was du erlebt hast, du hast deine Finger verbrannt, braucht dir nicht niemand mehr was erklären. So, du bist dem Herrn begegnet. Jetzt kannst du sagen, das war er nicht. Du weißt es, dass er gewesen ist. Maria kannte ihren Sohn Jesus Christus. Weißt du, und deshalb, sie waren bereit, ihr Leben dafür zu lassen, sogar mit ihrem Leben und ihrem Blut zu bezahlen. Wir haben den Herrn gesehen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und da begann in ihrem Leben etwas ganz Neues. Wenn ihr dran denkt, nur außer Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, sind alle anderen irgendwie eines mysteriösen Todes gestorben. Der Petrus gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Andreas wurde gekreuzigt. Matthäus ist durch Schwert umgebracht worden. Jakobus, der Sohn des Alpheus, gekreuzigt. Philippus wurde gekreuzigt. Simon wurde gekreuzigt. Thaddäus wurde mit Pfeilen durchbohrt. Jakobus, der Bruder Jesu, wurde gesteinigt oder von der Mauer herabgestürzt. Oder der Thomas, da war ich sogar an dieser Stätte in Matras, wo er mit dem Pfeil, mit dem Dolch von hinten beim Beten ermordet wurde. Und der Bartimäus wurde gekreuzigt und der Jakobus, der Sohn des Zebedäus, mit einem Schwert enthauptet. Also sie starben alle, nur weil sie Jesus begegnet sind, dem Lebendigen. Du siehst also, der Teufel will nicht, dass die Botschaft weitergeht, aber bis heute kursiert das. Bis heute. Und wofür alles? Nur für irgendwelche Ansichten? Nein, Jesus lebt. Wir haben ihn erlebt, wir haben ihn gesehen. Weißt du, für Jesus war für sie A und O. Wir haben den Herrn gesehen. Petrus hat den Herrn gesehen. Guck mal, der Petrus, der springt ins Grab. Johannes ist sehr vorsichtig, der bleibt draußen, der ist anständig. Aber Petrus, ihm ist egal, ob er sich verunreinigt oder sich nicht verunreinigt, er springt ins Grab und sagt, ist das wirklich wahr? Und er sieht, Petrus war dabei und sagt, wir folgen nicht irgendwelchen Lügen, Märchen oder Legenden. Die haben sich alle überzeugt. Die haben niemand was geglaubt. Und auch Paulus, manche Leute sagen, ja, er war frustriert. Paulus war kein frustrierter Mensch. Vielleicht hat er mal ein bisschen tief mal gehabt, aber und so weiter. Aber er wusste ganz genau, was er tat, als er Jesus begegnete, als er blind wurde, also als er den Herrn gesehen hat, als er nichts mehr weiter wusste, was ist dann? Er war nicht von seiner Karriereplanung enttäuscht oder irgendwie frustriert und er sich jetzt einbildet, jetzt muss ich was ganz Neues anfangen mit dem Christentum. Nein, er wusste, mir ist Jesus begegnet und ich habe mich geändert. Und weißt du, wenn Menschen so Jesus begegnen, nicht nur dem philosophischen Jesus, nicht nur dem religiösen Jesus, nicht nur so einen gemeinlichen, kirchlichen Jesus, nein, wenn sie dem echten Jesus begegnen, auch heute noch, die sind nicht mehr dieselben, die sind wie verwandelt. Von heute auf morgen. Du hast mich bei deinem Namen gerufen und ich bin sein. Weißt du, der Paulus hätte einen lukrativen Posten bei dem Hohen Rat bekommen können, denn er hat die beste Ausbildung, hat in Tarsus auf der Universität studiert, war beim Professor Gamaliel, er hätte hoher Priester ohne weiteres werden können. Er war schon auf dem Weg zum hohen Priester. Aber nein, er verzichtet darauf, weil er Jesus gesehen hat, schmeißt alles über Bord. Ich achte alles für Kot, ein anderes Wort für was anderes. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Du musst vorstellen, der hat die beste Ausbildung und ein Mensch würde nie von heute auf morgen seine ganze Karriere opfern, nur weil da irgendeinem Phantom begegnet ist. Der Auferstandene war kein Phantom, es war Jesus. Es war kein Hirngespinst, es war Jesus. Und plötzlich wird er von heute auf morgen ein Todfeind der Juden. Kopfgeld wird auf ihn gesetzt, Leute verschwören sich, wir bringen den um. Weißt du, nur weil er eine Stimme da auf der staubigen Straße nach Damaskus gehört hat und jetzt weiß man nicht genau, hat er was gesehen? Die Leute wussten nicht, was da passiert ist. Weißt du, wenn du Jesus begegnest, kein Mensch weiß, was da genau passiert ist. Man merkt, dass was passiert ist. Du bist blass oder du bist glücklich. So ist es. Da ist ein Streitpunkt. Ja, haben sie Jesus auch gesehen oder das Licht gesehen oder haben sie die Stimme gehört? Was war es? Ist vollkommen egal. Paulus wusste, was da passiert ist. Für ihn war es wichtig. Der Herr ist nicht für die anderen erschienen, er ist für Paulus erschienen. Und mir ist der Herr erschienen. Bevor der große Ostertag noch kommt, wo wir alle auferstehen werden, ist es wichtig, dass Jesus uns jetzt erscheint. Dass du deine eigene Jesus-Erscheinung, Gottes-Erscheinung, Heilige Geist-Begegnung hast. Du sollst es selber haben. Und dann, weißt du, wir lesen den Hiob, und Hiob war auch so einmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das genügt dir nicht. Das reicht dir nicht aus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es reicht nicht aus, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Das ganze Gejammer, das ist fast Gejammer, reicht nicht aus. Weißt du, hör mal, was der Hiob sagt. Und nun, ich weiß, nicht nur von Hören und Sagen, jetzt hat mein Auge, jetzt hat mein Leben, jetzt habe ich's vernommen. Jetzt weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Jetzt weiß ich, dass du der Herr bist. weil ich selber es erlebt habe. Bisher habe ich nur von Hören und Sagen. Nur von Hören und Sagen. Nur von der Predigt. Nur aus Internet. Nur aus dem Fernsehen oder Radio oder aus dem Gottesdienst. Aber jetzt hat mein Auge ihn vernommen. Ich habe den Herrn gesehen. Und eigentlich müsste jeder sterben, der den Herrn sieht. Jeder. Aber nein, seit Golgatha wird keiner mehr sterben müssen, der den allmächtigen Gott sieht. Der wird leben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Überleg einmal, was du alles siehst, wenn du Jesus siehst. Und Paulus war auch nicht verzweifelt von Selbstzweifel oder irgendwie am Rande der Existenz. Nein, er hat Jesus begegnet, dem Lebendigen. Und mir ist er erschienen. Willst du, dass Jesus dir erscheint? Wer möchte es? Wer wünscht sich? Weißt du, so eine persönliche Begegnung, die wird nicht passieren, wo alle dich sehen. Die werden nur merken, dir ist der Herr erschienen. Du lebst anders, du redest anders, du denkst anders, du handelst anders, du verhältst dich anders, weil der Herr dir erschienen ist. Und du bist verwandelt. Du gehst und lässt dich nicht aufhalten. Du bist bereit sogar zu sterben. Man kann dir alles nehmen, sogar die Kleider vom Leib reißen. Du glaubst an deinen Heiland. Der ist mir erschienen. Geschwister, wir brauchen eine ganz persönliche Begegnung mit Gott. Mit dem Auferstandenen. Der muss unseren Weg kreuzen. Der muss uns eine Gelegenheit geben, dass wir wieder eine körperliche Erfahrung mit Jesus machen. Dem Thomas ist diese körperliche Erfahrung verloren gegangen. Ich kann nicht glauben. Vielleicht sitzt irgendjemand hier in der Gemeinde oder hört das Wort Gottes zu. Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Es wäre schön, wenn ich glauben könnte. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst mit deinem Glauben. Du kommst nicht weiter. Erst wo der Heiland erscheint und sagt, du, komm mal her, das bin ich. Dir persönlich, nicht den anderen, den 11 und 12 und 13 und 14, nein, dich. Und wenn der Herr dich fragt, guck mal, wie innere Heilung passiert erst, wenn der Herr mit dir persönlich redet. Petrus, komm, setz dich hin und hast du mich lieb? Das war nach Ostern. Vor Ostern hat er den Herrn verleugnet, dreimal, sich verflucht sogar. Und jetzt sagt der Herr, setz dich mal hin. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Hast du mich lieb? Ja, ich hab dich lieb, Herr. Das weißt du. Weißt du, du lebst ja sowieso, mir bleibt nichts anderes übrig, als dich zu lieben. Aber hast du mich wirklich lieb? Und dann erst bekommt er einen Auftrag. Als er diese persönliche Erfahrung mit seinem Heiland hat. Weißt du, der Herr Jesus möchte, auch der Auferstandene möchte geliebt werden. Hast du mich wirklich lieb? Ich lade dich ein. Hab deine persönliche Erfahrung mit dem Herrn. Jeder Einzelne. Weißt du, 500 auf einmal ist schön. Aber letztendlich jeder Einzelne hat für sich seine Erfahrung gemacht. Ganz anders. Da stehen sie am Teich oder irgendwo und da kommen sie, da ist Brot und Fisch schon alles da. Habt ihr nichts zu essen, Kinder? Weißt du, so fragt der Heiland. Und die wissen nicht. Und keiner traut sich zu fragen, bist du der Herr Jesus? Und das war der Herr Jesus. Bist du der Herr Jesus? Weißt du, da hast du gewisse Scheu. Und du musst nicht groß fragen, bist du Herr? Er ist es, wenn er dir begegnet. Du spürst, da ist jemand anders. Da ist Autorität, da ist Vollmacht. Da ist Geist, da ist Leben da. Herr, ja, das war Jesus. Der Herr ist uns erschienen. Wie oft hast du so unbemerkte Jesus-Erscheinungen schon gehabt, wenn du ganz ehrlich bist? Wenn du richtig Kind Gottes bist, wirst du sowas haben. Und zwar am laufenden Band. Immer wenn zwei oder drei zusammenkommen, da ist der Herr plötzlich da. Da betest du und plötzlich sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und plötzlich sagt der Herr, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, ich heile dich. Du brauchst nicht vom Doktor oder Billy oder Batutis das Wort, sei geheilt, ich setz dich frei. Du brauchst das Wort vom Herrn, ich setz dich frei. Du brauchst das Wort des Herrn. Das ist es, was dich umhaut. Das ist dich, was dich aus der Fassung bringt. Das ist dich, was aus der Krankheit rausholt. Das ist diese, leg deinen Finger. Du brauchst körperliche Erfahrungen mit Jesus. Du musst spüren, die Wunde, steck richtig drin. Vielleicht, dass der Finger bis auf der anderen Seite rauskommt. Ja, ich kann mir gut vorstellen. Da war ein Loch drin. So, und bis da kommt der Finger auf der anderen Seite raus. Jetzt weiß ich ganz genau. Und deshalb, ich bin von Thomas begeistert. Ich bin ein Stück weit seinen Weg von Thomas in Indien und Pakistan gegangen. Und da ist überall, wo der Thomas hinkam, so ein Zweifler, so ein Schwächling, hat man immer von unserer Bibel. Weißt du, was wir da alles in der Bibel alles haben? Thomas, der Zweifler. Aber der Thomas hat Gemeinden gegründet, Gemeinden gebaut. In ihm brannte Feuer. Mein Herr, mein Gott. Da muss man nicht mehr lehren, wie wir Gott anbeten, wie wir Gott preisen. Das kannst du plötzlich. Du weißt, dann muss man dich stoppen. Hör mal bitte auf, die wollen auch noch beten. Weißt du, dein Herz läuft über. Mein Herr und mein Gott, und dann gehst du schon auf die Knie. Kannst gar nicht mehr weiterreden. Willst auch gar nicht mehr weiterreden. Mein Herr, mein Gott, das ist vollkommen genug. Du brauchst körperliche Berührung mit dem Herrn Jesus. Du brauchst körperliche Berührung mit dem Herrn Jesus. In deiner Situation, nicht nur Theorie. Du hast schon so viele Predigten gehört und hast schon Herzverfettung davon. Du brauchst eine Berührung von Jesus, damit was passiert. Lass uns aufstehen. Vielleicht bist du da und sagst, ich will Jesus berühren. Streck dich aus heute. Er ist hier. Und ich darf dir versichern, der Herr ist hier. Der Herr wandelt mitten unter uns. Der Herr ist unter den 7 Leuchtern. Der Herr ist in unserer Mitte. Du musst nur deine Hände ausstrecken und sagen, Herr, ich brauche wieder eine körperliche Berührung von dir. Ich brauche eine Berührung von dir. Vater, ich danke dir, dass du uns hier begegnest, jetzt in diesem Augenblick, wie wir jetzt auch beten mit emporgehobenen Händen. Herr, wir sind wie kleine Kinder, die Hilfe brauchen, die göttliche Nachhilfe brauchen für Ostern. Halleluja, halleluja. Gott, wir alle brauchen Nachhilfe, dass du uns die Augen öffnest, dass wir Jesus sehen, den Herrn, den König, die Majestät, die Größe. Der Tod konnte dich nicht halten, das Grab konnte dich halten, niemand konnte dich halten, das römische Imperium konnte dich nicht halten, die Juden konnten dich nicht halten, die Religiösen konnten dich nicht halten, niemand kann dich halten. Herr, und selbst auch die Mauern und selbst die Entfernung kann dich nicht halten. Du kommst auch zu uns. Halleluja. Du bleibst bei uns. So wie du damals den Emmaus-Jüngern nachgegangen bist, so gehst du als der Auferstandene uns immer noch nach. Und es ist gut, dass ich zu meinem Vater gehe. Und wenn ich nicht dorthin gehen würde, sagt der Herr, der Heilige Geist würde nicht kommen. Und durch den Heiligen Geist bist du überall vertreten. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Amen.